Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk. Wir sind wieder im Überwegs, mitten im Zentrum der Landeshauptstadt. Und heute ist ein Gast bei uns. Meine Großmutter hätte immer liebevoll gesagt, das ist ein Tausendsasser. Das ist nämlich ein Mann, der ist Sänger, der ist Journalist, der ist Moderator, der ist Gründer, der ist Veranstalter, der macht so viel. Ich freue mich wirklich, dass es geklappt hat. Und er hat auch keinen langen Weg gehabt, weil das Überwegs ist ja auf der Georgstraße. Er hat einmal schnell die Straße überquert, ist da. Herzlich willkommen, Roger Ceritius.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen.
Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe ja eben gerade schon gesagt, du hast so viel gemacht. Wir könnten, glaube ich, 3 Sendungen über dein Werk machen. Aber wir steigen erstmal ein, so wie es sich gehört, im Vinyl-Talk mit einem Vinyl. Dass wir erstmal dich ein bisschen kennenlernen und dann erzählen wir, was du alles gemacht hast und was du alles gerade machst. Welche Scheibe ist die erste, die du uns mal präsentieren willst?
Also als Kind, meine erste Single war Jailhouse Rock von Elvis Presley. Und das ist so ein bisschen jetzt eine Hommage an die Kindheit. Das habe ich tatsächlich sehr geliebt. Das Schöne ist auch das Spannungsfeld zwischen Rock'n'Roll und ja dieser Gestalt Elvis Presley und dem, was ich sonst so in der Kindheit alles gemacht habe, nämlich irgendwie auch selbst singen und so. Da gab es schon große Kontroversen in der Sache, aber das hat mir immer gut gefallen. Also Jailhouse Rock von Elvis Presley ist im Übrigen bis heute auch ein Kracher.
Kannst du Rock'n'Roll tanzen?
Nee, aber das Lustige ist, ich habe eine Kollegin, die war richtig also auf nationalen, internationalen Wettbewerben und die hat angedroht, sie will eine Weihnachtsfeier mit uns machen und einen Tanzkurs, einen Rock'n'Roll-Tanzkurs.
Rock'n'Roll, das ist ja nicht schlecht. Also du hast es eben gerade gesagt, du bist ja auch Sänger oder andersrum gesagt, du hast wirklich eine musikalische Karriere hinter dir. Du hast im Knabenchor Hannover angefangen und hast das auch ziemlich weit gebracht mit dem Thema.
Das klingt ja immer so ein bisschen komisch. Als Kind ist man ja gänzlich unbedarft.
Als Knabe.
Ja? Als Knabe klingt noch unbedarfter. Also als Kind ist man gänzlich unbedarft, was solche Dinge anbelangt. Man macht einfach Dinge, die einem Spaß machen. Und bei uns war das so, ich habe immer gerne gesungen. Und meine damalige Musiklehrerin hat gesagt, du hast eine schöne Stimme, geh mal zum Knabenchor Hannover und sing da mal vor. Und dann bin ich, weil ich mich nicht alleine hingetraut habe, mit meinem Freund Alexander, der wohnte eine Etage unter uns in der Stolze Straße, mit dem bin ich da hingegangen. Den haben sie nicht genommen, weil der ein Jahr zu alt war und mich haben sie dann genommen. Ich war, Und dann begann eigentlich so das Spannungsfeld zwischen Heinrich Schütz, geistliche Chormusik von 1648 und Jailhouse Rock von Elvis Presley.
Da ist ja einiges los. Wir kommen nachher nochmal auf den Knabenchor zurück. Ich wollte dich aber auch nochmal an dich selber erinnern. Du hast 1988 etwas gegründet, die Hannover Harmonists. Das wissen vielleicht gerade gar nicht viele. Ja. Das ist sozusagen auch 6 Jahre lang ein Thema gewesen, mit dem du auch so ein bisschen Namen gemacht hast. Und die gibt es ja auch heute noch. Und
genau.
Das ist auch ein Thema mal von
dir gewesen. Das war, wie das oft so ist, also man beschäftigt sich mit einer bestimmten Form von Musikliteratur. Im Knabenchor war das natürlich in erster Linie geistliche Musik. Und dann gab es tatsächlich in den End-80er Jahren so eine Bewegung, die sich erinnerte an das, was Comedian Harmonists gemacht haben. Also es gab so eine Reminiszenz eigentlich an dieser Musik, nicht nur von denen, sondern es gab auch international verschiedene Gruppen der 20er Jahre, die dann wieder plötzlich so populär wurden. Und dann entstand eigentlich, war das so eine Keimzelle von A Cappella-Szene in Deutschland, nicht nur. Und uns hat das irgendwie, weil wir Musik machen, fasziniert, wie das so ist. Dann kamen so ein paar Leute aus dem Knabenchor zusammen und haben dann einfach angefangen, das zu singen. Und da die eingespielt waren, miteinander zu singen, klang das auch von Anfang an gar nicht so bescheuert. Und das fanden andere auch. Und dann haben wir wirklich, sag ich mal, von der Geburtstagsfeier angefangen.
Ja, war ein
bis hin zur Verabschiedung der Bundestagsabgeordneten in Bonn haben wir gesungen im Bundestag und so. Ja. Und das war ein schönes Taschengeld auch.
Ja, sehr gut. Ich will mal ein bisschen aus dem Gesang oder aus dem kuratierten Chorgesang ein bisschen ableiten, warum wir uns heute auch hier treffen. Denn das Miteinander singen ist ja eine koordinierte, vernetzte Tätigkeit, um das mal ein bisschen neudeutsch auszudrücken. Wenn man das so ein bisschen versucht zu übertragen, hast du damals beim Chor und auch bei dem gemeinsamen Musizieren dieses Gen entwickelt, was heute dich zum Netzwerker macht? Und du bist ja ein Netzwerker par excellence. Glaubst du, dass du da so die Grundlagen gelegt hast für Zusammenarbeit?
Also da müsste ich heute spekulieren, aber dem würde ich auf jeden Fall nachkommen und das auch so unterschreiben, weil also zu singen hat ja wahnsinnig viele interessante Momente, die wir so in unserem Leben und in unserem Alltag gut gebrauchen können. Das beginnt im Prinzip mit einer kontrollierten Atmung. Und kontrollierte Atmung hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man steht, hat Auswirkungen darauf, ob man ein aufgeregter oder nicht so aufgeregter Mensch ist. Wenn man sich kontrollieren kann, wenn man kontrolliert atmen kann, dann hat das viel Einfluss auf so eine Person. Nicht per se, aber das kann so sein. Und dann kommt hinzu, dass man in einem solchen Gefüge Teil eines Gesamtklangs. Und man hat einen Beitrag zu leisten, um diesen Gesamtklang so schön wie möglich zu machen. Und das hat was, ist ein blödes Wort jetzt, das hat was mit, im konstruktiven Sinne, mit Disziplin zu tun. Mhm. Sich nämlich auch einzuordnen in ein solches Gefüge. Gleichzeitig aber auch, wenn es gefragt ist, das Heft des Handelns zu übernehmen. Also ich war Stimmführer im zweiten Sopran. Mhm. Und das heißt auch, die jungen Leute mitzunehmen, ihnen das Gefühl zu geben, hier bist du richtig, hier bist du sicher und wir spielen noch in der Pause mit dir Fußball, aber jetzt singen wir hier und jetzt hör mal, was die anderen so machen. Mhm. Also das sind viele Momente. Und dann sind es natürlich die Erlebnisse, die man damit verbindet, nämlich an exponierten Orten zu sein, in exponierten Situationen. Wir haben jedes Jahr eine Europareise gemacht, jedes zweite Jahr eine internationale Reise gemacht. Ja. Also das war schon was Besonderes. Also wenn es um die Dichte von Erlebnissen geht und die färben, glaube ich, irgendwie ab. Und das würde ich jetzt nicht nur an mir festmachen, aber ich glaube, wenn wir hier 10 Leute aus dem Knabenchor oder 10 Leute in eine Reihe stellen, von denen sind 4 im Knabenchor gewesen, die würdest du rausfinden. Mhm.
Haben die vielleicht alle auch immer was Innovatives? Denn dein Lieblingsthema heißt ja im Moment Innovation.
Ach, das würde ich gar nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht würde ich das eher anders übersetzen und sagen, die sind vielleicht neugierig auf die Welt. Mhm. Ja, das kann man als Arzt sein, das kann man als Jurist sein, das kann man als Handwerker sein, das kann man aber auch, wenn man das macht, was ich mache. Und da würde ich auch jetzt gar nicht so sehr sagen, dass ich, also alles braucht natürlich immer eine Begrifflichkeit. Wenn man sagt Innovationsmanager heute in so einem bestimmten Zusammenhang mit einer Firma, dann denken immer Leute, man hat ganz viele gute Ideen und ist derjenige, der sich immer alles Neues ausdenkt und ist ganz weit vorne. Am Ende geht es, glaube ich, darum, zuzuhören, zu verstehen, zu motivieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man mit anderen gemeinsam oder andere befähigt, etwas zu tun, was sie sonst nicht getan haben, etwas Neues zu tun. Und das heißt nicht zwingendermaßen, dass es immer eine gute Idee ist, die da hinten rauskommen muss oder ein tolles Produkt, sondern es heißt, überhaupt erstmal auszubrechen aus dem, was man sonst so tut. Und das ist tatsächlich etwas, was ich, glaube ich, an verschiedenen Stellen gelernt habe, die Perspektive zu wechseln und andere zu motivieren, das vielleicht gleich zu tun.
Ich will nochmal auf das Neugierig sein kommen. Du bist ja Reporter gewesen, du bist Moderator beim Norddeutschen Rundfunk gewesen, hast da sozusagen auch Kultur verantwortet, bist also auch journalistisch neugierig immer gewesen, hast dann am Ende des Tages auch im Freundeskreis Hannover hier lange gewirkt. Jetzt deine aktuelle Position ist eine sehr exponierte, denn du hast mit Future X einem, ja, wie würdest du es nennen, einem Think Tank, einem Labor, einer Initiative, einer Innovationsmanagement-Schule. Also Future X ist, glaube ich, vieles. Hast du jetzt sozusagen für dich eine ganz neue Dimension entdeckt? Da kommt, glaube ich, vieles rein, was man gesammelt hat im Leben. Also das Thema Kultur spielt da, glaube ich, eine Rolle, das Thema Innovation. Was ist jetzt das, was dich am meisten so inspiriert und auch mit Energie auflädt bei Future X? Ist das dieses Verschmelzen von so vielen Perspektiven, die man im Leben erreichen durfte? Oder gibt es etwas ganz Besonderes, was so
treibt? Ja, man kann ja immer sich so ein bisschen selbst fragen, ist das eigentlich schön, dass so viel mit dem Namen verbunden ist? Also so viele unterschiedliche Dinge. Du hast das ja auch gesagt, Tausendsasser ist so ein Begriff, ich finde den gar nicht so toll, aber wahrscheinlich ist der, den gibt es eben und der beschreibt das auch. Und das ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Ich glaube, ich versuche das mal aus der Beobachtung heraus zu beantworten. Wenn wir heute in den Hafen gehen, also in das Gründerzentrum in der Nordstadt, dann erleben wir dort, dass Essen, Trinken, Kultur, Handwerk, Wissenschaft, Innovation, Anderssein, in Verbindung irgendetwas Explosives in Sachen Entwicklung neuer Ideen, neuer Gedanken hat. Und deswegen glaube ich per se, dass in seinem Leben viele interessante Impulse bekommen zu haben. Das ist, geht ja nicht immer von einem selbst aus, sondern manchmal ist das ist ja oft so, dass das auf einen zukommt und dann hat man entweder die Neugierde, dem zu begegnen, oder man hat sie nicht. Ich habe sie vielleicht gehabt, dass diese ganzen Einflüsse, also Musik gemacht zu haben oder Kulturfreund zu sein oder im Freundeskreis ein riesiges Netzwerk zu organisieren zu dürfen oder dann in beim NDR Programmplanung im Kulturbereich zu machen, dass das am Ende Dinge sind, die dazu beitragen, dass man ja, eine gesellschaftliche Breite von unterschiedlichen Impulsen bekommt, die dann wiederum einem helfen, sich A, in der Perspektive zu verändern, was hilft, wenn man Neues denken will, und B, zusammen genau diesen Sprengstoff zu liefern, der vielleicht dann auch Spinnerei heißen kann. Mhm. Ja? Also nach vorne zu spinnen, aber gleichzeitig zu wissen, was ist eigentlich real und was kann ich auch umsetzen. Mhm. Also nicht verrückt zu sein, sondern ja, aber dass das vielleicht so ja, wie soll ich sagen, der Humus oder der Nährboden ist. Ne?
Und das Ganze natürlich dann halt auch strategisch zu machen. Also tatsächlich nicht auf die geniale Idee aus Zufall zu warten, sondern an ihr zu arbeiten. Innovationsmanagement, du hast es selber gesagt. Welche Innovation ist dir denn im Moment am wichtigsten? Es gibt ja so viele Dimensionen. Wir kennen alle die technologischen Innovationen, die uns tagtäglich begleiten. Es gibt die soziale Innovation, die unser Leben miteinander vielleicht auch verändert. Es gibt bestimmt auch andere Dimensionen, die vielleicht eher auf der menschlichen Art sind. Was ist für dich im Moment das Wichtigste an Innovation?
Naja, das würde sozusagen eine Zwei-Tages-Sendung wahrscheinlich werden, wenn man das miteinander, wenn man das wirklich ziselieren sollte. Also aus dem Alltag würde ich das wie folgt beschreiben: innovative Ideen zu finden für neue Produkte, für die Vereinfachung des Lebens oder sowas, ist salopp gesagt eine Ressourcenfrage. Mhm. Ist die Ressource groß genug, ein relativ einfaches Unterfangen. Mhm. Die Idee zu vermitteln und die Idee meinetwegen aus unternehmerischem Kontext heraus in werthaltige Produkte und in ein werthaltiges Handeln zu überführen, ist der zweite Aspekt. Und der ist eine Kulturfrage und die ist viel schwieriger zu beantworten. Also wenn es darum ginge, heute zu bewerten, was ist eigentlich so der stärkste der stärkste Bereich, in dem Innovation wirkt oder die innovativste Art und Weise, dann würde ich sagen, die Entwicklung oder die Begegnung und die Vermittlung von Neuem gegenüber denjenigen, die das Neue annehmen, verstehen und im besten Fall sich zunutze machen sollten. Mhm. Und das ist in Unternehmen, wie man Land auf Land absieht, die größte Herausforderung, nicht das Neue zu denken oder die neue Idee zu entwickeln, sondern tatsächlich die Umsetzung, die Implementierung, das Verstehen, das Vermitteln, die Leute mitzunehmen. Das ist auch ein blöder Begriff, die Leute mitzunehmen. Das heißt immer, man holt die irgendwo ab und nimmt die irgendwo mit hin. Also ich finde es besser, die Befreiung, also die Angebote zu machen, wo die selbst Bock haben mitzumachen. Und dann stellt man fest, da kommt eine hohe Motivation. Und das ist dann auch so ein in diesem interdisziplinären Zusammensein einer solchen befreiten Gruppe stellt man fest, kommt genau dieser gesellschaftliche Sprengstoff. Der eine hat da eine Leidenschaft, der andere hat da eine Leidenschaft, der eine kann gut singen und der andere kann gut tauchen und der dritte kann sonst irgendwas programmieren. Da entsteht wirklich was Neues. Insofern glaube ich, die neue Idee ist gut. Die Befreiung derjenigen, die morgen Neues denken werden, ist besser.
Mhm. Nun ist ja Futurix ein Spin-off einer sehr traditionellen großen Versicherungsgesellschaft, der VGA. Und ein Stück weit, weiß ich nicht, ob das auch ein tägliches Thema für dich ist, werden Traditionen eigentlich durch Innovationen verdrängt oder kann sich Tradition eigentlich mit Innovation vereinen? Ist das vielleicht sogar auch die Balance oder die Herausforderung schlechthin, in Tradition vereint zu sein, aber in Innovation auch vereint nach vorne zu gehen? Wie würdest du das Spannungsverhältnis beschreiben?
Ich würde einfach ganz klar sagen, für mich ist das kein Spannungsverhältnis, weil das Unternehmen ist 1750 gegründet und ist bis heute Marktführer. Also die müssen in ihrem unternehmerischen Leben vieles richtig gemacht haben, um heute da zu stehen. Das heißt, sie sind immer innovativ gewesen, denn die versichern ja heute keine Dampfmaschinen und keine Kutschen mehr, sondern irgendwas anderes. Also da sind die schon vom Fleck gekommen. Und dann kann man eine Beobachtung machen, die jetzt relativ eng mit der Geschichte dieses traditionellen Versicherers verbunden ist, die aber wahrscheinlich exemplarisch ist auch für viele andere Unternehmen. Die Grundidee der Gründung einer Brandversicherung, nämlich in dem Fall der ersten funktionstüchtigen der Welt, basiert eigentlich auf einer Beobachtung. Und zwar auf der Beobachtung von Kunden. Und diese Kunden sind die Pächter gewesen des Abtes zu Loccum, der großen Besitz hatte und der eben Pächter auf seinem Land hatte. Und dann hat er etwas beobachtet. Er hat nämlich gesehen, es brennt bei denen im Sommer, wenn die das Heu eingefahren haben und in den Heuschober gelegt haben. Und er wollte helfen. Und jetzt hätte er aus unserem Verständnis heraus, wie wir heute oft denken und agieren, einen Feuerlöscher erfunden. Ja, oder eine Brandschutzverordnung erlassen oder sowas. Oder die Feuerwehr gestärkt oder das Lagern von solchen Gütern verboten. Das hat er aber nicht gemacht. Und das ist genau das Spannende dabei, weil das ist uns heute fremd, aber das ist genau das, was Innovation, wirklich interessante, explorative Innovation befördert. Er hat sich die Menschen angeguckt und hat festgestellt, die haben gar keine Angst vorm Feuer. Die finden Feuer super. Die kochen, die backen, die heizen. Feuer ist super. Die haben Angst, ihre Existenz zu verlieren. Das ist aber was vollkommen anderes. Und dann auf die Idee zu kommen, wenn die Angst haben, ihre Existenz zu verlieren, dann muss ich irgendwas gründen, was die Existenz sichert. Also gründet er eine Versicherung auf der Leibnizschen Idee. Und was ich so spannend finde daran ist, und das ist das Traditionelle ja auch bis, also das ist ein uralter Gedanke. Der war 1750 ist auf die Idee gekommen oder noch ein bisschen früher. Und das Spannende ist, es hat hinterher genauso oft gebrannt wie vorher. Daran hat sich nichts geändert, aber die Leute hatten keine Angst mehr davor. Und das heute zu denken, ich übersetze das mal auf heute. Wenn wir heute über Innovation meinetwegen im Versicherungskontext nachdenken, dann denken wir darüber, wie können wir einen Versicherungsvertrag meinetwegen im Kfz-Bereich noch besser machen für den Kunden. Die Frage, die der Abt sich im Verhältnis dazu vor 250 Jahren gestellt hätte, ist, wie wollen sich die Menschen bewegen? Und möglicherweise hätte er gar keine Kfz-Versicherung gedacht, sondern irgendwas anderes. Ja. Das ist uns aber heute ein bisschen fremd geworden, so zu denken.
Ist Design Thinking made 1750, weil Verstehen und Beobachten ist eigentlich der Einstieg in diesen eigentlichen Innovationsprozess.
Und dann Ideation und Spinnen, gucken, was geht, also, was geht nicht und so. Ne? Und anfangen, das ist wichtig. Und anfangen, losgehen und machen.
Iterativ sein und Erfahrung machen. Wir wollen auch nochmal eine Erfahrung machen. Die zweite Platte musst du jetzt auflegen und uns sagen, warum du die ausgewählt hast.
Bronski Beat ist natürlich so ein echter...
Kopfstimme, ne?
Jimmy Somerville ist deswegen für mich so interessant, weil ich, als ich diese Platte gehört habe, ich hatte die als Maxi-Single, das war damals so voll hip, diese Maxi-Singles, die habe ich mir gekauft, als ich mit meinem Bruder zu Hause ausgezogen bin. Und wir sind in eine kleine Bude gezogen, hier in die Nähe vom Steintor. Und da hatten wir einen Plattenspieler und dann haben wir die immer gehört. Und ich fand die eigentlich ganz cool. Und ich finde es auch, wenn man es, ich habe es dann ganz lange nicht gehört. Und wenn man es heute hört, dann denkt man, es ist schon echt ganz gute Musik auch. Ja, liegt nicht jedem, aber kann man hören.
Die erste Zeile war, glaube ich, You Leave in This Morning. Irgendwie.
Ja, das ist so ein bisschen. Das passt so ein bisschen in unsere Richtung, weil wir sind tatsächlich auch so ein bisschen im Morgentau da abgehauen.
Im Morgentau raus. Jetzt Futo X nochmal. Ihr macht Netzwerken, ihr macht Design Thinking, haben wir eben gerade schon kurz drüber gesprochen. Ihr seid sehr stark auch am Thema Startup interessiert. Das ist sozusagen Lean Startup, das ist auch begleiten. Du hast da ein eigenes Format, das nennt sich Pitchboxing, da lässt du Teams antreten. Was ist eigentlich die unternehmerische Vision von Futo X? Was ist Futo X in 3 Jahren noch größer geworden? Ein für alle buchbares Agenturmodell oder wohin will Futo X sich entwickeln?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Also erstmal sind wir gestartet, um Antworten zu suchen auf Fragen, die die VGH nicht beantworten kann, weil sie Marktveränderungen mit sich bringen, die aus der Professionalität der Binnensicht heraus nicht zu beantworten sind. Und das, da habe ich allergrößten Respekt vor. Die machen ihren Job richtig gut und die wissen auch, wie Versicherungen geht. Aber wenn es darum geht zu sagen, wie bewegen wir uns in 20 Jahren eigentlich vorwärts, dann lässt sich das aus der eigenen Professionalität nur schwerlich beantworten. Und da muss man vor die Tür interdisziplinär branchenübergreifend sein. Und das ist, glaube ich, das, was wir besonders gut können, auch wiederum durch die Geschichte, die ich so in meinem Leben habe, erleben dürfen, nämlich Vernetzungen vorzunehmen, Leute an Tische zu bringen, mit denen gemeinsam zu reden, zu spinnen, zu gucken, wo sind Leistungen, die man gebrauchen kann, die man verpacken kann und weiterentwickeln kann. Das machen wir jetzt und das funktioniert richtig gut. Und gleichfalls gucken wir nach innen und lernen über die Menschen in dieser Struktur die Art und Weise, wie solche Themen zurückgeführt werden können. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz großes Entwicklungsfeld, dass uns in der Zukunft noch viel stärker begegnen wird, weil das Heil liegt nicht in der guten Idee, das Heil liegt in der Motivation der Menschen, gute Ideen A, selbst zu entwickeln und B, sonst anzunehmen und umzusetzen. Und da sind wir heute ja eher in einer Welt orientiert, in der viele Silos sind, in der man nicht so viel miteinander redet, wo auch das Gemeinsame nicht im Zentrum der Überlegung steht, sondern vielleicht auch der Machterhalt oder der Vorteil, was ich alles verstehen kann und gar nicht verurteile. Aber ich glaube, dass wir uns da stärker hinbewegen. Jetzt haben wir, das muss ich dazu sagen, gar keinen klassischen Vertriebsgedanken. Ja, wir haben einen Auftraggeber. Wir sind zwar eine GmbH und machen Angebote und kriegen die dann bezahlt, die Aufträge. Aber wir machen keinen klassischen Vertrieb. Wir haben einige andere Partner, Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, aber die sind eher homöopathisch handverlesen. Unternehmerisch müsste ich sagen, wir müssen expandieren, ja, damit wir wachsen. Jetzt ist Wachsen nicht so das Ding, was mich so wahnsinnig interessiert, weil da haben wir genug von, Wachstum haben wir genug. Ich möchte eigentlich, dass das Team weiterkommt, dass sich das Team weiterentwickelt, dass wir noch wirksamer auch für die Struktur, für die wir heute schon auch ein Stück Verantwortung mittragen in der VGH, noch wirksamer werden können. Und ich glaube, wir werden auch den ein oder anderen Kunden in den nächsten Jahren dazu gewinnen. Wir werden garantiert keine Coaching-Beratungsagentur oder sowas sein. Das ist ganz toll, aber das ist gar nicht unser Auftrag, das zu machen, sondern wir sind eher sehr viel stärker perspektivisch auch Kuratoren von Wissen und Verpacker von Wissen und Implementierer von Wissen in die Strukturen, die das benötigen.
Du hast eben gerade gesagt, dass das Thema der kulturellen Veränderung, also wie die Menschen das aufnehmen, wie sie damit umgehen, wie sie offen sind für dieses Thema, dass das euch am meisten bewegt. Frage, ist der Standort Deutschland per se ein schwieriger Standort für solche Themen? Oder andersrum gesagt, aus dieser betriebswirtschaftlichen Perspektive mal raus, sind wir Deutschen eigentlich gemacht für Kollaboration und für Netzwerken? Oder sind uns andere Länder vielleicht weit voraus, weil sie ein Stück weit sozusagen das eher im Blute haben?
Also das wäre ja so die Frage, ist das eine Volk genetisch mehr dazu in der Lage als das andere? Das glaube ich nicht. Also das kann ich aber auch nicht beurteilen. Also gefühlt würde ich sagen, auch aus der eigenen Erfahrung, die Menschen, die uns begegnet sind und denen wir Angebote gemacht haben, mit uns gemeinsam in einer Komplizenschaft voranzugehen, die haben das sofort verstanden und haben auch die Werthaltigkeit und die Freude und den Spaß und die Herausforderung sofort angenommen. Das würde schon mal dagegen sprechen, dass es ein genetisches Merkmal braucht, so zu sein. Ich glaube, das ist ein Lerneffekt. Wir müssen das lernen und
oder wir müssen sogar entlernen, muss man vielleicht sogar fast sagen.
Also wir haben das Alte erstmal loswerden. Wir haben ja so ein ganz profanes, sage ich immer, so eine ganz profane Oberfläche geschaffen. Wir haben nämlich diesem Gedanken des Unternehmens VGH zu folgen, wir arbeiten am Morgen alle interdisziplinär, das finden auch alle gut, da nicken auch alle, sagen, das ist eine super Sache, dann gehen die in ihre Kemenate, machen die Tür zu und machen das, was wir vorher gemacht haben. Und wir haben dem so eine große Oberfläche gegeben, richtig physisch, haptisch, im Haus dort und haben gesagt, wir möchten mit dir interdisziplinär zusammenarbeiten, hier ist der Stift, da ist der Zettel, komm mal mit, wir haben da hinten schon mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Da kannst du jetzt loslegen. Und dann war das am Anfang so, ja, aber ich gehöre doch in den Bereich und ich kann doch jetzt nicht zum Thema Mobilität oder Wohnen oder sonst irgendwie was sagen. das dauert einen Augenblick und dann merkt man, die Leute fangen an, darüber nachzudenken, welche Haltung habe ich eigentlich zum Wohnen? Ja, ich bin zwar kein Spezialist für Wohnen, zumindest nicht offensichtlich, weil da werde ich nicht für bezahlt, aber ich wohne ja schon 40 Jahre irgendwo. Oder ich fahre ja auch schon seit 30 Jahren Auto. Ja. Und dann beginnt ein Prozess, dass die Leute plötzlich irgendwann anfangen festzustellen, ich kann sehr wohl was beitragen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und nichts, was die einen besser können als die anderen. Vielleicht hat der eine oder andere früher angefangen.
Das ist ja vielleicht diese Erkenntnis, dass wir alle so ein bisschen sozialisiert worden sind mit der Idee A bis Z Wissen und wer am meisten weiß, ist der Schlaueste, ist der Intelligenteste. Und dieses ganze Wissen ist ja durch Internet und sekundenschnelle Google-Abfrage oder Wikipedia eigentlich auch so abgeschossen worden. Aber und wir brauchen ganz neue Fähigkeiten.
Ja, wenn es so wäre, würde ich auch sagen, nein, nicht der am meisten weiß, der ist der Intelligenteste, sondern wir leben ja in einer anderen Welt. Wir leben in der Welt, wo der am schnellsten antwortet, am eloquentesten wahrgenommen wird.
Oder am empathischsten in der Situation ist.
Also ich empfehle immer, vielleicht erstmal die Klappe zu halten oder eine Frage zu stellen, bevor man glaubt, die richtige Antwort geben zu müssen. Und wir erleben das viel in so Workshops, wo wir einen scheinbar klassischen Sachverhalt wiedergeben, ist ja auch Element des Design Thinkings. Und dann merkt man sehr schnell, die Menschen denken immer in Lösungen. Und wer zuerst antwortet, der fühlt sich auch besonders gut. Mhm. Dann stellt man aber fest, dass in Lösung denken ist, aber bringt uns keinen Weg weiter und klärt auch nicht die Frage, ob es eine intelligente Lösung ist. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen wegkommen, dass wir mehr zuhören, auch bei denen, die gerade nichts gesagt haben. Oder da nochmal nachfragen. Insofern, das sind so kleine Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit gemacht haben. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich auch in bestimmten Situationen mir aufmerksam die Menschen angucke. Und zwar nicht nur die was gesagt haben, sondern alle anderen. Meistens kann man da schon sehen, wer als nächstes vielleicht tatsächlich was Gewinnbringendes beizutragen hat. Ich glaube, wir müssen wegkommen von dem Gedanken, wer zuerst redet, ist der Schlauste.
Deine Fähigkeit, was du eben gerade so beschrieben hast, so da du ja in so vielen Netzwerken arbeitest und auch in Anführungszeichen sehr viele Netzwerke angeführt hast und so, ist das so ein bisschen auch dein Rezept, Menschen gut zuhören zu können, ihnen so ein bisschen aus den Augen vielleicht manchmal mehr ablesen zu können? Ist das so ein bisschen dein Geheimrezept für gutes Netzwerken?
Bestimmt auch. Und vor allen Dingen, so würde ich das vielleicht für mich beschreiben, ich kann mich ganz gut in die Situation anderer einfühlen. Und wenn man dann versucht, durch deren Augen zu gucken, ist die Perspektive eine andere und die Welt eine andere. Und das klingt so ein bisschen nach Kontrolle, das ist natürlich hat gar nichts mit Kontrolle zu tun, sondern mit Empathie den Menschen gegenüber. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und wenn man, das weiß man ja selbst, wenn man in einem Freundeskreis sich bewegt, heißt das eben auch zu verstehen und auch sich einfühlen zu können. Das macht ja Freundschaft auch aus. Ja, sonst ist man bekannt. Ja, aber wenn man jemanden erkennt im Sinne von zu wissen, wer der ist, das ist ja mehr als die Pommes auf der Schulter oder das Auto vor der Tür. Also wenn man jemanden erkennt, dann entwickelt man genau diese Fähigkeit. Und wenn man erfolgreich netzwerken will, muss man das gut können, glaube ich.
Gibt es andere Fähigkeiten, die man auch gut können muss?
Ich kann gut kochen. Also würde ich jetzt für mich in Anspruch nehmen.
Okay.
Und das Backen liegt mir zumindest in Teilen. Ich backe sehr gerne Brot. Ich kann nicht gut Kuchen backen, der ist sehr dröge, aber
Brot ist alltägliches Werk dann sozusagen.
Ja, machen wir auch zu Hause.
Okay, pass auf, wir machen jetzt auch nochmal hier eine Scheibe, nicht eine Scheibe Brot, sondern eine Scheibe, in diesem Falle auch eine deutsche Scheibe. Du hast hier noch wen mitgebracht, den wir gerade hier in Hannover erst begrüßen durften.
Herbert Grönemeyer, das ist natürlich ein Klassiker hier und für mich in verschiedenen Aspekten. Zum einen, es gab eine A Cappella-Band, die hat den Song Männer mal A Cappella gemacht. Fand ich damals total spitze, hat mich super inspiriert, auch für das eigene Singen. Das ist schon, war in den 90er Jahren. Lustigerweise hat in dieser A Cappella-Band, deren Namen ich vergessen habe, Christian Decker mitgesungen, der dann Bassist von Fury wurde. Und wir haben ein paar sehr schöne gemeinsame Abende miteinander erlebt. Zweitens finde ich Herbert Grönemeyer, ich habe gerade neulich das Boot wieder gesehen. Das gab es mal auf Arte oder sowas im Director's Cut.
Da muss man ein bisschen Zeit haben.
Da muss man ein bisschen Zeit haben, aber das ist ja, der macht einen ja fertig, der Film. Ne? Also ich fand, das
heute mehr als früher, habe ich das Gefühl. Irgendwie
so, das hat mich auch, ging mir genauso, hat mich total ergriffen, liegt vielleicht auch so am Remaster oder sowas, ich habe keine Ahnung. Und dann verbinde ich damit eine ganz besondere Geschichte, die ich mit Herbert Grönemeyer mal persönlich erlebt habe. Als ich nämlich noch beim NDR war, hatte ich mal einen Interviewtermin mit ihm, als er während der Expo hier mit Sinfonieorchester, mit Radiophilharmonie gespielt hat. Und dann bekam ich ein Interviewfenster, Viertelstunde, wurde mir auch gesagt, zack, 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 Viertelstunde, länger geht's nicht. Und ich wusste eigentlich, das ist viel zu kurz, das macht gar keinen Sinn, Viertelstunde macht auch gar keinen Spaß. Und dann ging irgendwann die Tür auf und ich durfte reingehen und die Tür ging zu, wir waren zu zweit nur. Und ich sagte, ja, mit Bochum läuft's nicht gut, ne, gerade. Ja. Und er so, ein bisschen grüner? Sag ich, ja, 96, klar. Das Interview hat dann anderthalb Stunden gedauert. Yeah. Und die Aufnahme habe ich immer noch. Und ich habe den als sehr, sehr sympathischen, ganz netten, wunderbaren Typen kennengelernt. Ja, und deswegen habe ich an Herbert Grönemeyer gedacht, weil ich den bis heute im Übrigen, ich höre den eigentlich jeden Tag, finde ich, hat der unheimlich gute Songs.
Reden wir nicht über Bochum, sondern reden wir über Hannover. Du hast Hannover auch mitgeprägt, das darf man sagen. Du hast die A Cappella-Wochen sozusagen ins Leben gerufen. Du bist sozusagen du hast auch das erste Neudeutsche Hörbuch- und Hörspielfestival Lausch mit ins Leben gerufen. Hast also viel getan und bist natürlich 11 Jahre lang Vorsitzender des Freundeskreises gewesen und hast damit ein riesiges hannoversches Netzwerk repräsentiert und, wenn man denn so wollte, auch angeführt. Du bist ein Hannoveraner durch und durch. Das darf man so sagen und muss man, glaube ich, auch so sagen. Nun steht Hannover ja auch gerade vor großen Herausforderungen. Wir bewerben uns um die Kulturhauptstadt 2025. Auch Hannover muss sich Gedanken machen zum Thema Klima, zum Thema Mobilität, wie viele andere Städte auch. In Hannover ist eigentlich eine perfekte Netzwerksituation vorhanden, weil wir sind nicht zu groß und wir sind auch nicht zu klein. Was würdest du den Akteuren, die im Moment sich alle so tummeln, eigentlich sagen oder was würdest du dir vielleicht von ihnen wünschen, damit Hannover auch in Zukunft, in den nächsten Jahren eine innovative, eine kulturell liebenswerte, eine digital liebenswerte Stadt wird? Gibt es so etwas auf deiner Wunschliste, wo du sagst, Mensch, da müssten wir irgendwie alle nochmal besser werden oder da müssten wir uns alle mal zusammensetzen? Also wie kriegt man den Chor Hannover noch besser orchestriert?
Naja, der Freundeskreis Hannover ist dafür ja eigentlich ein klassisches Beispiel, weil da beschreibt der Name das ja im Prinzip schon. Also man ist Freund einer Sache und deswegen kommt man irgendwo zusammen. Und das Interessante an dieser Organisation ist ja, da steht weder eine politische Farbe, noch irgendeine andere Gesinnung, noch irgendeine Religion, noch sonst irgendwas dahinter, sondern das Einzige, was man zum Ziel hat, ist zum Ausdruck zu bringen, dass man irgendwie dieser Stadt empathisch nahe ist. Das finde ich erstmal, wenn man das überträgt auf andere Strukturen, dann könnten wir uns das ja vielleicht auch in so einem Wahlkampf wünschen. Denn wenn wir uns die Plakate angucken, dann wollen wir ja alle, dass die Stadt digitaler wird und alle wollen, dass die Stadt irgendwie günstigeren Wohnraum hat und so. Da sind sich ja alle eigentlich ziemlich einig drüber. Ja, da braucht man jetzt, da hat man zwar unterschiedlich bunte Plakate mit unterschiedlichen Logos drauf, aber letztendlich ist der Inhalt dann doch relativ klar. Ich glaube, zusammenrücken und zu überlegen, und zwar ehrlich zu überlegen, was ist denn das, was eigentlich gut ist in dieser Stadt? Und ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Punkten. Ich freue mich sehr, dass die Stadt sich bewirbt im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung. Ich finde es auch spannend, dass sie da einen anderen Weg geht, als den sie in den vergangenen Jahren versucht hat, immer zu gehen, nämlich den Vergleich mit anderen zu suchen. Und das jetzt eben gerade nicht macht und dadurch vielleicht auch für den Hannoveraner und die Hannoveranerin verstört, im ersten Blick, aber im zweiten Blick eine eigene Identität entwickelt. Weil ich habe früher das immer schon gesagt, wir haben immer nach Berlin geguckt oder nach Hamburg oder sonst wohin. Und dann habe ich immer gesagt, das ist so, als wenn Regina Halmich und Henry Maske zusammen in den Ring steigen und boxen. Ja? Mhm. Die sind beide Weltmeister und sind beide Spitze, aber die kämpfen in unterschiedlichen Klassen. Ja? Was sagt das jetzt über die Qualität ihres Boxens aus? Gar nichts. Also da selbstbewusst zu sein, beieinander zu sein und auch tatsächlich sich gemeinsam darum zu bemühen, dass Projekte wie Digitalisierung, die Vernetzung in der Wirtschaft, die Vernetzung der Menschen, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass Technologie den Menschen in erster Linie dient, dass es einfacher wird, dass man sich tatsächlich irgendwann anmelden kann, digital, wenn man sein Kennzeichen beim Kfz wechseln will. Ja, also solche Dinge voranzubringen und zwar dazu im Konsens einzuladen und zwar jeden, der Lust hat, darüber mitzuarbeiten. Also zusammenzurücken, das finde ich immer wichtig. Und eins stellen wir ja immer fest, auch in der Branche, in der wir unterwegs sind, Reden hilft. Ne? Mhm. Viel Reden hilft
ja,
noch mehr.
Ja. Welche Themen würdest du ganz oben sehen? Ist das das Thema Bildung? Ist es das Thema Verwaltung? Ist es das Thema Bauen oder so? Hast du da so eine eigene Perspektive drauf? So?
Naja, die ist natürlich, wenn dann, sehr subjektiv, weil ich das eigentlich nicht beurteilen kann. Wir wohnen ja am Stadtrand und ich weiß gar nicht, was die Mieten in Hannover kosten wirklich. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich glaube, am Ende muss eine Stadt so sein, wenn sie liebenswert und lebenswert sein muss, dann muss das eine Stadt sein, die jedem die Chance gibt, in ihr zu wohnen und Teil ihrer Gemeinschaft zu sein. Und das impliziert einen guten Wohnraum und einen ausreichenden Wohnraum und eine gute Miete, genauso wie einen vernetzten Wirtschaftsstandort und gute Arbeitsmöglichkeiten, diverse Kulturangebote von bis, die aber sozusagen in Qualität parallel und Schulter an Schulter nebeneinander stehen und nicht in Konkurrenz. Also Also ich könnte jetzt nicht sagen, was ist das wichtigste Thema. Ich denke, wir können technologisch ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufnehmen.
Ja. Geschwindigkeit ist ja die neue Währung des Erfolges. Also eine Stadt, die sehr langsam ist, wird sich zwangsläufigerweise keinen Gefallen tun.
Ja, da hätte jetzt Stromberg gesagt, die Schnecke kann einem mehr über den Weg sagen als der Hase. Ne? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich auch. Okay. Mein Bruder ist gerade mit dem Moped und mit meinem Neffen auf der Sachs-Mofa nach Italien gefahren, von Hamburg nach Italien. Ja. Die konnten einem ziemlich viel über den Weg sagen. Die haben vieles beobachtet, was man nicht sieht, wenn man 160 fährt. Also Geschwindigkeit allein ist es nicht, aber Agilität, da wäre ich sofort dabei zu sagen, wir müssen beweglich sein. Und das heißt auch hier oben beweglich sein, aber das heißt nicht immer schnell von A nach B zu kommen.
Ja, ich will noch ein Thema mit dir besprechen und zwar fügt das so ein bisschen in eine Stadt und auch die Zukunft, Futur X, aber auch die nächste Generation zusammen. Wir erleben ja gerade Fridays for Future hier direkt vor der Tür. Wir erleben vielleicht auch ein neues Engagement von Kindern und Jugendlichen. Wenn du jetzt dir das wünschen dürftest, was sind eigentlich so die Unterrichtsfächer der Zukunft? Was müssen eigentlich unsere Kinder lernen, damit sie das, was vielleicht wir oder du persönlich angestoßen hast, dass sie das weitermachen? Was sind so diese neuen Zukunftsskills, die man eigentlich sich von Kindern und Jugendlichen heute wünschen würde?
Ich würde gerne in zwei Phasen darauf antworten. Die erste Phase ist, dass wir uns bei den wichtigen Dingen, die Kinder heute in der Schule lernen, und unser Sohn ist 14, der hat viel im Moment in der Schule zu lernen, dass wir uns da in erster Linie Gedanken darüber machen, wie wir die so gestalten, dass sie Spaß machen, sie zu lernen. Und ich will das auch an einem Beispiel erklären. David hat vor einiger Zeit im Musikunterricht gelernt, wie viel Kreuze eine D-Dur-Tonleiter hat. Ja, dass die zwei Kreuze hat und an welcher Stelle die genau auf der, im System verortet sind. Das ist bestimmt eine interessante Information. Ich habe ihm wiederum mein Telefon gegeben, wo GarageBand drauf ist, wo man in 20 Minuten einen vierstimmigen Song komponieren kann. Das konnte er sehr einfach. Das andere ist ihm schwer gefallen. Also ich glaube, wir könnten darauf achten, in der Vermittlung der Inhalte mehr Sorgfalt zu haben auf das, was wirklich relevant ist. Und ich habe, als David angefangen hat, Fußball zu spielen, auch ihm nicht erklärt, was kinetische Energie ist oder was Beschleunigung der trägen Masse bedeutet, bevor ich ihm einen Ball gegeben habe. Ich habe ihm einen Ball gegeben, er hat Gegend getreten und das Spiel ging los. Ja. Und ich glaube, da können wir ganz viel machen. Nochmal, nicht den Inhalt selbst, aber die Frage der Vermittlung nochmal überprüfen. Möchte ich, dass die Kinder wissen, dass eine D-Dur-Tonleiter zwei Kreuze hat, oder möchte ich, dass die Musik lieben? Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass das Codieren das Schreiben von morgen ist und dass Schule diese Idee unbedingt aufnehmen sollte, weil das auch keine technische Frage ist, sondern es ist eher eine Sprache wie Latein oder wie Französisch, die man lernen kann und mit der man dann ganz viel machen kann. Ich meine, die Stiftung Niedersachsen macht auch ein Projekt zur künstlichen Intelligenz und Musik. Ja, das heißt, das kann, und genauso kann man da Maschinen programmieren, also es kann die unterschiedlichsten Themen können sich aus so einem Codieren, Lernen entwickeln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Kinder da sensibilisieren. Die müssen das nicht alles dann perfekt beherrschen, aber ein Gefühl dafür kriegen. Das Zweite, wo ich sagen würde, Achtung einer Bahnsteigkante, ist, dass wir tatsächlich auch Gelegenheiten geben, zu lernen, wie konsumiere ich eigentlich Informationen? Wie funktioniert diese Gesellschaft? Wie funktionieren die Echoräume, die hier überall entstehen, dadurch, dass ich immer nur noch empfohlen bekomme, was ich vorher schon gesehen habe? Also da auch zu erziehen und zu sagen, Achtung, ja, hier, wir können uns alle an der gleichen Stelle immer unendlich weiter bewegen, aber wir kommen keinen Schritt voran.
Ja. Du bist ja ein sehr menschlich denkender Typ oder auch fast ein humanistisch denkender Typ. Du hast eben gerade künstliche Intelligenz erwähnt und auch eben gerade schon einen leichten kritischen Unterton drin gehabt. Wie stehst du denn zu dem Thema künstliche Intelligenz und was macht die künstliche Intelligenz mit unserer natürlichen Intelligenz?
Lustigerweise bin ich gestern mit David im Auto hier nach Hannover gefahren morgens früh und dann hat er mir erzählt, er hätte gerade gehört, in China gäbe es eine Ampel, die würde einen, wenn man bei Rot rüber geht, fotografieren und dann irgendwie ausstellen. Also so
Social Credit. Ja,
genau. Dann sagt er, das ist auch eine Form von künstlicher Intelligenz, die dahinter liegt. Sag ich, ist die gut? Dann sagt er, nee, eigentlich ist die ja blöd. Sag ich, meine Form von der Idee von künstlicher Intelligenz wäre, dass die Ampel aufgrund ihrer Intelligenz weiß, da geht nur jemand rüber, wenn frei ist, weil der hat bestimmt geguckt, ob ein Auto kommt, der rennt ja nicht freiwillig vors Auto. Also, wenn die Person geht, sollte ich überprüfen, ob es vielleicht besser wäre, auf grün zu schalten und nicht rot zu bleiben. Also, ich glaube, um das zu übersetzen, ich denke, Technologie muss immer dem Menschen dienen. Und zwar wirklich im Herzen dienen. Nicht der Rationalisierung, nicht der Kontrolle, nicht der Disziplinierung, sondern sie muss dem Menschen dienen. Und dann ist jede Form von Technologie hilfreich und sinnvoll. Und ich habe da auch überhaupt gar keine Angst. Wir reden viel auch in unserem Job darüber, was kann künstliche Intelligenz? Da sind wir noch nicht im Kleinkindstadium angekommen. Da sind wir noch bei Fintechs, der Amöbe davor.
Ja. Aber das ist natürlich in Versicherung oder Fintech-Wesen ist das ein Top-Thema. So, ne?
Das Interessante ist doch dabei, im Übrigen haben die Menschen auch gar keine Angst davor, vor dieser künstlichen Intelligenz oder vor Robotik. Das erlebe ich auch immer wieder in unserer Arbeit. Die haben Angst davor, sich nicht vorstellen zu können, was sie in der Zeit machen, in der eine Maschine das tut, was sie bislang gemacht haben. Aber wenn man diese Frage ernsthaft und glaubwürdig und vertrauensvoll beantwortet, dann sind die total begeistert davon, einen Roboter ihre Verwaltungsarbeit machen zu lassen, die zum Teil total schnöde und blöd ist und die gar keinen Spaß macht und die auch entmenschlicht, wenn man sie jahrzehntelang machen muss. Das ist ja sehr intelligent, dass wir diese Technologien haben. Aber nochmal, sie muss dem Menschen dienen. In jeder Hinsicht muss sie dem Menschen dienen.
Das ist ja auch das Schöne, was uns bleibt. Wir sind als Menschen sozusagen die Garanten für Kreativität, für Empathie und vielleicht auch für Kritikfähigkeit. Ich glaube, die Maschinen sind dann noch lange nicht so schlau, wie wir es sein können, also welche Gabe wir haben. Und das nachzuahmen in der Maschine lohnt sich vielleicht auch gar nicht, weil die besten Ideen kommen, glaube ich, immer noch von Menschen, die miteinander zusammenarbeiten und auch vielleicht dann disruptiv das eben nicht so machen, wie das Muster es einfach nur reproduziert hätte.
Harald Welzer, bei dem ich studiert habe, der hat mal gesagt, dass die zentralen Elemente des Lebens alle analog sind. Ja, wir lieben, wir küssen, wir atmen, wir essen, wir trinken. Das sind alles analoge Prozesse, die uns als Menschen beschreiben und die uns zu dem machen, was wir sind. Alles andere, was digital ist, ist im Prinzip eine aufgesetzte, auch eine wichtige, aber irgendeine ergänzende Tätigkeit. Insofern glaube ich, manchmal macht es auch Sinn, sich darauf zu besinnen. Und,
auf jeden Fall. In der heutigen Zeit sogar vielleicht mehr denn je. So, und jetzt haben wir ja hier so eine Premiere, weil ich glaube, es war noch keiner im Vinyl-Talk, der eine Platte mitgebracht hat, auf dem er selber gesungen hat.
Ja, jetzt denken wahrscheinlich alle an den Bildschirm. Der hat es aber nötig, da muss ich hier aber in den Mittelpunkt spielen. Ich habe die deswegen ausgesucht. Erstens, weil sie mich an eine wunderschöne Zeit erinnert im Knabenchor.
1985 ist die Aufnahme.
1985 war 14.
Ja, gute Zeit.
Und habe da sozusagen im Zenit als Knabe gesungen. Und das Hilliard Ensemble war damals sehr berühmt. Und die haben einen Chor gesucht, einen deutschen Knabenchor, weil sie Bachmotetten aufnehmen wollten und sie wollten keinen englischen Akzent in den Oberstimmen haben, sondern eben Kinder haben.
Kommen die aus Hannover, genau richtig.
Aus Hannover konnten die das natürlich dann gut. Und die habe ich deswegen ausgewählt, weil sie mich eben einerseits an diese schöne Zeit erinnert. Zum anderen ist das in Mandelsloh aufgenommen worden, in der St. Osterkirche, da in der Nähe von Neustadt am Rübenberge. Und da haben Bettina und ich geheiratet auch, sehr viel später. Insofern habe ich gedacht, das bindet dann auch nochmal in die Familie mit ein. Also auch da sehr schöne Erinnerungen. Und die Tatsache, dass ich hier drauf gesungen habe, ist nur ein Zufall, weil David James irgendwann vom Hilliard Ensemble meinte, er wollte einen Teil eines Chorals solistisch besetzen. Und dann wurde so einmal rumgeguckt. Und dann blieb bei mir der Finger stehen. Da
gerade so.
Und dann habe ich das gesungen. Heute bin ich natürlich stolz wie Bolle drauf.
Darfst du auch sein. Jetzt gehen wir in unseren Endspurt und dafür entführe ich dich in die Zukunft. Wir haben eben gerade schon über die Kulturhauptstadt gesprochen. Ich will mit dir in das Jahr 2025 reisen, fast forward. Und ich sage dir einen Satz und du musst ihn eigentlich nur vollenden. Innovationen sind im Jahr 2025
so normal wie vor 200 Jahren.
Sehr gut. Im Jahr 2025 wird Kreativität
ein Unterrichtsfach.
Sehr gut. Bildung wird im Jahr 2025
sich aus den angestammten Bildungsräumen entfernen und Teil eines universellen täglichen Tagesablaufs sein.
Sehr gut. Die Stadt Hannover ist 2025
so hübsch wie heute, aber hoffentlich digitaler.
Sehr gut. Und der letzte, vielleicht der schwerste, aber auch der kürzeste. In 2025 werde ich
55 sein und hoffentlich noch das machen dürfen, was ich jetzt mache und hoffentlich noch genauso gesund und so frohen Mutes sein, wie ich das jetzt bin. Insofern, wir können es ja dann 25 nochmal gemeinsam checken.
Ja, ich wünsche dir alles Gute dafür diese Zeit. Ich bin sicher, du wirst noch einiges von dir hören und sehen lassen, weil du hast nie aufgehört. Schön, dass du dabei warst. Roger, vielen Dank. Alles Gute für Futur X und alles, was noch kommt. Und wenn auch Sie Spaß daran gehabt haben, dann bleiben Sie uns doch treu und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.